palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterfest, so ihr es denn gefeiert habt. Es ist Dienstag, es ist Zeit für Serie Amore und es ist eine Premiere. Das erste Mal nehme ich diesen Podcast im Stehen auf. Und zwar steht das Mikrofon auf einem kleinen Kinderküchenstuhl auf zwei Büchern. Der Laptop steht auf drei Büchern und ja, ein bisschen ungewöhnlich. Mal sehen, ob es heute deswegen besonders energetisch ist, was ich hier zum Besten zu geben habe. Besonders energetisch wird auf jeden Fall mein Kompagnon Mario Soike sein. Der hat sich in den Osterferien mal wieder in ein Festival-Retreat
Ich habe das Festival retweetet auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ich bin das Wochenende im schönen Holland gewesen. Und habe mir da ganz viel Musik und keinen Fußball angeguckt, aber Mario hat alles gut vorbereitet und die Highlights tragen mich durch die Folge. Und ihr.
Sehr gut. Und die Community, definitiv.
Ja, ja.
Dann müssen wir aber tatsächlich zu Beginn gleich mit einer kleinen Enttäuschung reingehen für den lieben Benjamin, der uns nämlich gefragt hat, wann denn die nächsten Spiele terminiert werden. Er möchte am Wochenende vom 10. Mai auf eine Serie A-Partie fahren. Und da habe ich jetzt gerade vor wenigen Augenblicken auch nochmal meinen Serie A-Chef angesimst. Sag mal noch angesimst. Ja, ne?
Mhm.
Und der meinte, ursprünglicherweise in dem Announcement der Liga, das uns TV-Partnern zur Verfügung gestellt wurde vor der Saison, hätte jetzt eigentlich in dieser Terminierungsrutsche auch der Spieltag 36, muss das dann sein, drin gewesen sein. Ja, war er nicht. Und jetzt haben wir uns so ein bisschen die Frage gestellt, wann wird denn dann terminiert? Und Marius, deine Vermutung war folgende.
Unter der Woche finden die Halbfinalrückspiele der Coppa Italia statt. Und da es, wie gesagt, bei Benjamin um den 10. Mai geht, glaube ich, dass das daran hängt, wer dann eben letztlich da das Finale spielt, weil das am 14. Mai stattfindet. Und dann, wenn Milan und Bologna das machen, spielen die vielleicht freitags oder so, keine Ahnung.
Das ist gut möglich. Also deine nächsten Tagen mal die offizielle Seite und etwaige Kanäle im Blick behalten. Gerne auch unseren Instagram-Kanal, wenn da ein neues Terminierungs rauskommt, können wir vielleicht da auch als Service-Hinweis das teilen. Serie Amore-Podcast ist die richtige Adresse. Dann ist natürlich nach Ostern auch die Zeit für Marco Abbitte zu leisten. Und zwar hat er geschrieben, hinsichtlich seiner Einschätzung der Performance der Salernitana-Kurve letzte Woche. Ihr erinnert euch vielleicht, die kam dann doch noch etwas zu negativ rüber, besonders wenn ich jetzt den Vergleich ziehe zur Kurve Nord in Lecce. Von denen hatte ich auf jeden Fall mehr erwartet, besonders da sie mir vom letzten Jahr bei Torino durchaus gut in Erinnerung geblieben waren. Der heutige Support war allerdings sehr durchwachsen. Lag vielleicht auch im Spiel, ein recht kleiner Kern von nur maximal 100 Leuten, welche dann dementsprechend besonders im Oberrang eines Stadions ohne Dach nicht sehr viel Lautstärke erzeugen konnten. Ähnlich leise war auch der Como-Anhang, der mit geschätzten 200 Leuten allerdings wiederum in Anbetracht der über 1000 Kilometer Strecke und dem Osterwochenende zumindest in der Quantitative überzeugen konnte. Und Michael schreibt bezüglich der Konzeptbilder des neuen Venezia-Stadions, A, ein weiteres generisches Stadion für Multifunktionszwecke, Daumen hoch, direkt beim Flughafen, also perfekte Lage für ein gemütliches und ansprechendes Pre-Match-Warm-up und ein perfekter Ort, um die wahre Identität des Venezia FC zu erleben. Fast so gut wie das Stadion in Udine. Shots fired, würde ich mal sagen.
Jo, da könnt ihr mal googeln, wie ihr das findet und wenn ihr da auch noch einen Take zu habt, haut raus.
Jederzeit gerne. Jederzeit gerne. Es ist tatsächlich ein nicht nur wildes Wochenende gewesen, da kommen wir später auch noch dazu, was dann auch natürlich noch ein bisschen, ja, auch in den kommenden Tagen ein wenig Chaos anrichten wird bezüglich des Calcio. Und letzte Woche, das gibt es noch aufzuarbeiten, war ja auch einiges geboten im Europapokal. lass uns mal mit Lazio reinstarten. Die hatten sich nach dem 0-2 bei Bodø Glimt noch in die Verlängerung gerettet durch ein ganz spätes 2-0 von Noslin. Dann führt man in dieser Extrazeit sogar noch, um dann doch im Elfmeterschießen auszuscheitern, nämlich scheitern tun Chauna, Noslin und Castellanos. Zwei dieser drei verschossenen Elfmeter pariert vom russischen Keeper Nikita Haikin. Der postet danach noch ein Foto von sich als Kind im Totti-Trikot, also Shithousery at its best. Lieben wir auf jeden Fall.
Ja. Drücken wir jetzt alle den norwegischen Außenseiter die Daumen.
Safe.
Gegen die Spurs.
Die Spurs. Oh ja, die haben ja die Eintracht rausgeworfen. Die Europa League also damit aber erstmal keine Relevanz mehr so richtig für diesen Podcast. Ganz anders, die Conference League. Da steht die Fiorentina nämlich im Halbfinale. Mandragora und Ken treffen beim 2-2 zu Hause gegen Celje. Und dank des Hinspiels reicht das dann für die Runde der letzten vier. Da geht's gegen Real Betis. Hinspiel in Sevilla ist am 1. Mai, das Rückspiel dann direkt die Woche danach, am 8. Mai, jeweils natürlich am Donnerstag. Und auch in der Champions League noch, im Gegensatz zu Bundesliga, Vertreter vorhanden aus der Serie A. Ich nehme jetzt an, das hast du auch nicht gesehen, das Rückspiel?
Nicht über 90 Minuten, nein.
Nicht über 90 Minuten. Ist trotzdem sowas, das dir hängen geblieben ist, auch in der Retrospektive, das heißt irgendwie Nachbesprechungen oder YouTube-Kommentare?
Auf jeden Fall, dass sich sehr viele Bayern-Fans über ein vermeintliches Handspiel beschwert haben von dem 1-1. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, meine Meinung habe ich ja sozusagen mit meinem Vorschlag und dem designierten Folgentitel schon kundgetan.
Ah, okay, das hat mir nicht, nach dem wollte ich dich nämlich noch fragen.
Ach so, ja. Verstehst du es nicht?
Nee.
Slavko Vincic war der Schiedsrichter.
Ah, okay.
Und ich muss da tatsächlich zwei Takte zu loswerden. Ich finde, in großen Spielen, idealerweise in jedem Fußballspiel, wird die Partie durch die Akteure entschieden. Und mit Akteuren meine ich die Profis, die den Ball mit dem Fuß berühren dürfen. Und Slavko Vincic ist es gelungen, da eine Top-Top-Schiedsrichterleistung, wie sie Pierluigi Collina wahrscheinlich geliebt hätte oder geliebt, abzuliefern, war nicht involviert in großartige Entscheidungen, wo er selber dem Spiel seinen Stempel aufdrücken wollte, sondern beide Mannschaften hatten zweimal 90 Minuten Zeit, genügend Tore zu erzielen oder den Außenpfosten zu treffen aus kürzester Distanz. Und er selbst hat nicht eingegriffen in dieses Spiel, wo du dann nachher, also auch diese Situation vor dem Tor von Lautaro Martinez. Es hat mir noch niemand eine Kameraeinstellung gezeigt, in der de facto zu erkennen ist, dass der Ball an der Hand ist. Ja, es gibt dieses eine Foto und auch ehemalige Schiedsrichter aus der Bundesliga, deren Geltungsdrang doch noch vorhanden ist anscheinend, haben dann auf X einiges dazu geschrieben, haben auch nochmal sogar rausgeholt, ob vielleicht bei dem zweiten Tor die Ecke davor leicht im Aus war, weil die so eine komische Flugkurve hatte.
Aber die sind nicht befangen in dieser Entscheidung, oder?
Nee, natürlich nicht. Nee. Aber da tatsächlich, ich rede es natürlich von Kollegen Gräfe, der sonst ja ein großer Fan davon war, genau so wie Slavko Vincic Spiele zu pfeifen. Ich fand ein sehr guter Schiedsrichter und dass er es da nicht anerkennen kann, dass Slavko Vincic in dieser Partie genau das gemacht hat, was ein Spielleiter zu tun hat, nämlich die Spieler das Spiel entscheiden zu lassen, ist mir doch ein bisschen sauer aufgestoßen. Und wie gesagt, es gibt keinen ultimativen Beweis dafür, dass der Ball an der Hand von Lautaro war. Dahingestellt, ob danach noch Kimmich am Ball war oder whatever.
Ja, deswegen auch richtig, dass der VAR nicht irgendwie eingreift, logischerweise.
Ja, wahrscheinlich hat er es auch überprüft und hat gesagt, es gibt nicht diesen hundertprozentigen Beweis, dass der Ball an der Hand war. Und Gräfe hat dann auch weitergeschrieben, zum Beispiel, naja, es ist physikalisch unmöglich, dass es der Oberschenkel gewesen sein kann, der den Ball so nach vorne prallen lässt. Aber eine physikalische Schlussfolgerung darf ja nicht den Ausschlag geben, um ein Tor einzukassieren, wo wir dann wieder wären, dass irgendwie ein Frame, das wäre ja nicht im Sinne des Fußballs. Also verstehst du, was ich meine?
Ja, klar. Und weiß ich auch nicht, ob jetzt der Schiedsrichter ein Diplom in Physik gemacht haben muss, um das zu entscheiden?
Ja, so. Genauso wie ich dann auch noch mitbekommen hat, Manolo in einer anderen WhatsApp-Gruppe, aber tatsächlich auch aus reinem Interhass geschrieben. Naja, hätte ja dann zum Beispiel auch Lautaro die gelbe Karte für den Torjubel geben müssen. Auch da sozusagen hat der Schiedsrichter...
Weil er auf den Zaun springt.
Weil er auf den Zaun springt, beziehungsweise ja. Er springt ja auf die Werbebande und lehnt sich an den Zaun. Da müsste man dann auch wieder definieren, ist das schon der Zaun, ist das nur die Werbebande? Auf die Werbebande habe ich schon einige springen sehen, vor allem da bei Inter, da würden sie dann immer gelb für begeben. Und das sind doch genau die Szenen, wo wir uns auch selber danach drüber aufgeregt hätten, wenn er es dann macht und sagt, das ist doch nicht im Sinne des Fußballs.
Word.
So, und deswegen Slavko Vincic, weil er ein Gewinn für den Fußball war in der Art und Weise, wie er da die Regeln ausgelegt hat, wie ich finde.
Sehr schön. Ich von dem, was ich gesehen habe, stimme ich dir einfach zu.
Und man muss tatsächlich auch dazu sagen, dass es dieses vermeintliche Handspiel bei den Bayern-Spielern selbst, klar auf dem Feld schon kurz, aber auch in der Nachbetrachtung nicht das große Thema war. Max Eberl hat gemeint, die über zwei Spiele glücklichere Mannschaft ist weitergekommen. Kann ich auch verstehen, dass er das aus seiner Perspektive so sagt. Ich finde, es waren in zwei Partien durchaus eine große Spielzeit derer war auf Augenhöhe, definitiv. Also die Bayern haben sich da irgendwie keineswegs irgendwie herspielen lassen von Inter, genauso nicht andersrum. Und das Glückliche würde ich in meinem Fazit streichen wollen, denn zum Beispiel Karl-Heinz Rummenigge hat nach dem Hinspiel gesagt, man muss dann vielleicht auch mal mit dem 1:1 zufrieden sein. Ja, und Bayern läuft halt im Hinspiel nach dem Ausgleich noch tölpelhaft in den Konter und kassiert das zweite. Und das ist dann im Endeffekt das Tor, was dieses Spiel entscheidet, also diese Duelle.
Stimmt.
Und dann musst du dich halt selber natürlich fragen, klar, also hat Thomas Müller, glaube ich, auch gesagt, ja, wir können über das Tor aber reden, aber wir haben alles auf den Platz gelassen. Ja, es stimmt schon. Aber sozusagen in der Gesamtbetrachtung, und das, glaube ich, wiederholen wir ja auch oft in K.O.-Spielen, Tagesform, Spielglück, einzelne kleine Fehler, die werden dann halt auf dem Niveau bestraft. Und deswegen würde ich das von Max Eberl angesprochene glücklichere Team streichen durch abgezockteres Team. Und dann ist es auch eine Qualitätsfrage. Ich meine, hast du dieses Tackling von Bastoni gegen Olise gesehen?
Nee, nur diverse Lobpreisungen darüber gehört.
Genau, und da ist es halt auch so. Bayern hat, also weil alle gesagt haben, Bayern betreibt Chancenwucher. Auch Inter hat viele gute Chancen liegen gelassen in beiden Partien. Und da ist halt Alessandro Bastoni den Tick besser, den Tick handlungsschneller als Michael Olise. Genauso bei dem einen Schuss, den dann, glaube ich, noch Barella und Sommer zur Ecke abwehren, wo auch Olise den Ball annimmt und dann lang braucht, bis er ihn auf seinem starken Linken hat. Sonst wäre es noch eine bessere Möglichkeit gewesen. Und es ist dann halt Fußball, also von mir aus 100.000 Euro ins Phrasenschwein, eine Sportart, die durch Tore entschieden wird und durch einzelne Situationen, in denen vor allem Handlungsschnelligkeit gegeben ist. Und die war zumindest ein Tor öfter der Fall bei Inter. Und deswegen stehen sie nicht unverdient im Halbfinale.
Genau. Und so aus Bayern-Sicht, das Verteidigungsthema ist ja jetzt schon, glaube ich, die ganze Saison auch diskutiert. Am Anfang war es sehr gut, jetzt ist es seit Monaten sehr schlecht. Und das 1:2 von Pavard ist halt auch einfach mies verteidigt.
Ja, genau. Lustig ist, haben wir auch mit Thomas über ihn gesprochen, oder es war, ich glaube, ich habe in einem Vorgespräch mit einem Kollegen, der dann in einer Konferenz kommentiert hat, nochmal gesagt, als er mich auf Pavard gesprochen hatte, gemeint, er ist so der, oder auch bei uns, so der Letzte, den wir irgendwie herausheben wollen würden bei Inter, oder? Es gibt so viele Namen, über die man als erstes spricht, bevor man über Pavard spricht, aber er blüht da schon nochmal auf. Er ist nochmal Prime Pavard, wie während der Weltmeisterschaft und vielleicht bei Stuttgart. Und
ich würde das ein bisschen einschränken. Er war es vor allem in seinem allerersten Jahr. Dieses Jahr finde ich teilweise nicht 100% überzeugend, aber das ist ja dann auch die was so einen Topspieler ausmacht, dann eben in so einem Spiel dann da zu sein, ne?
Ja, und ich glaube aber prinzipiell tut ihm auch gut, dass nicht so viel über ihn gesprochen wird. Mhm. Ich glaube, es ist keiner, der unbedingt im Mittelpunkt stehen muss und sonst halt auf andere Art und Weise seine Leistung abrufen kann.
Total.
Acerbi war wieder gut, eklig unterwegs. Klar, das Nachabpfiff gegen Thomas Müller kann er sich sparen. Andererseits kann ich mir auch gut vorstellen, weil ja diese Geste mit dem Bla-Bla kam, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Thomas Müller jetzt über 90 Minuten gesehen dir auch mal ein Ohr wegkaut und du dann in der Emotion heraus da als Acerbi dann da nochmal was zurückgeben musst. Aber alle anderen Interspieler haben ihn schnell zurückgehalten und dann, glaube ich, war es in Summe jetzt auch nicht was, wo das Hängen so großartig hängen bleiben sollte als schlechte Gewinner.
Glaube ich auch.
Ganz kurzer Take ist noch zu dem anstehenden Halbfinale gegen Barca. Das ist ja so, dass das Hinspiel in San Siro ist, richtig?
Ich Moment, meine schon. Das google ich ganz, ganz schnell direkt. Hinspiel ist in Barcelona.
Hinspiel ist in Barcelona, also Rückspiel in San Siro.
Genau.
Ja, das ist auch schon mal ein Vorteil, würde ich sagen.
Ich denke, es wird ein schweres, aber ausgeglichenes Spiel. Chancen 50-50. Da lehne ich mich aus dem Fenster.
Ja. Kollege Matarazzi hatte gesagt, dass er vor Bayern mehr Angst hatte als jetzt vor Barca.
Kann ich auf der einen Seite verstehen, irgendwie, weil Bayern irgendwie andere Aura, so. Allerdings ist, ohne dass ich jetzt großartig Barcelona diese Saison gesehen hätte, ist alles, was ich darüber lese, dass die halt offensiv schon auch gut in der Lage sind, ein Feuerwerk à la Guardiola oder Luis Enrique Team abzubrennen. Und damit Jamal, Rafinha und Lewandowski da vorne, das kann schon doll werden, glaube ich, wenn die alle fit sind. Allerdings glaube ich auch, dass die einige Phasen in der Saison hatten, wo dann irgendwie auch mehr oder weniger gar nichts geklappt hat. Und wenn man das, ich glaube, wenn, und Inter kann das ja eben dieses so eklig sein und gut verteidigen und wenn das gerade im Hinspiel in Camp Nou ist es dann ja nicht, aber in Barcelona über, sagen wir, in der Halbzeit klappt oder so, dann kann ich mir auch schon vorstellen, dass die da dass denen so ein bisschen die Geduld weggeht und dass das dann immer mehr zum Vorteil für Inter gereicht.
Ja, fair. Ja, verstehe, was du meinst. Aber klar, also individuelle Klasse ist da auch gegeben. Die musst du auch erstmal alle so verteidigt bekommen.
Eben.
Ja, wird auf jeden Fall spannend und weil du gesagt hast, alle bei Barca müssen fit sein, bei Inter natürlich auch. Und das bringt uns dann zum Ligaspiel am Wochenende. Da wirkte das alles andere als energetisch, was die Nerazzurri in Bologna auf dem Platz abgerissen haben. Hab mich da in der Halbzeit kurz mit Nico Sepe, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, oh, müssen noch mal reinhören. Das habe ich selber noch gar nicht gemacht. Er meinte, er hat in der 88. Minute unseren Podcast gegrüßt.
Das ist sehr schön.
Das ist sehr schön. Ja, genau, in der Halbzeit meinte er noch, wirkt müde. Hatte ja auch wenig rotiert in Sagi, so alles. Und dann hatte man sich wohl fast eigentlich schon auf diesen Punkt geeinigt. Und dann kommt Riccardo Orsolini, der nur von der Bank kam. Also Vincenzo Italiano hatte da schon sogar ein bisschen mehr rotiert als Inzaghi, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Italiano im Übrigen, glaube ich, so in der 54. mit Rot geflogen, hat sich da mit Inzaghis Co-Trainer angelegt, wobei da Nico dann auch nach dem Spiel meinte, so schlimm war es gar nicht, aber Schiri hatte da wenig Lust auf Kompromisse, ehrlicherweise.
Ja. Er geht halt so voll aus der Coaching-Zone raus, ich weiß nicht, ob das dann so ein Standard ist, dann Rot zu geben oder ob das dann im Ermessen des Schiedsrichters liegt.
Ach, übrigens nochmal, die Beobachtung muss ich auch nochmal mit euch teilen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gemacht habe, aber ich habe es noch nicht direkt bildlich übereinander gelegt, aber ich bin mir fast sicher, dass die Coaching-Zone vor allem auch in San Siro in der Liga größer ist als in der Champions League. Das war teilweise, also, und da hat auch der Inzaghi stand die ganze Zeit immer so an der Ecke und einen Schritt rein und wieder zurück und sofort den entschuldigenden Blick Richtung vierter Offizieller. Und in der Liga habe ich das Gefühl, der steht manchmal fast Höhe Strafraum.
ja, stimmt.
Und ich meine auch in der Champions League so leicht ausgeglichene Linien gesehen zu haben, die eventuell fürs Champions League-Spiel da übermalt wurden von der Coaching-Zone, weißt du, diese gestrichelten. Vielleicht kann uns da jemand aus der Community eine Vergleichsgrafik machen oder die so übereinander legen. Das ist doch meine Hausaufgabe jetzt. Naja, guck das mal an. Das ist mir noch hängen geblieben. Ansonsten, apropos Ort, an dem man steht, Inzaghi, er wollte natürlich nicht komplett auf den Schiri draufhauen, aber ich habe es mir auch nochmal angeguckt. Er hat natürlich einen fairen Punkt, wenn er sagt, dass der Einwurf, der dann zur verlängerten Flanke wird und den hervorragenden Zeitfallzieher aus Olinis ermöglicht, dass der Einwurf schon circa 10 Meter weiter vorne ausgeführt wurde, als der Ball eigentlich ins Ausgegangen ist.
Ja, da gibt es auf jeden Fall auch Schiedsrichter, die das sehr schnell zurückpfeifen.
Ja.
Ich auch zum Unmut, zum eigenen Unmut häufig schon festgestellt in irgendwelchen Spielen.
Okay. Ja, da hat es nicht sollen sein. Also der Jubel natürlich schon ikonisch von Orsolini mit nacktem Oberkörper vor den Freak Boys, glaube ich, mit der großen Handfahne in der Kurve.
Das ist schon stark.
Ja, das ist tatsächlich. Daher kann man Don't Drink and Drive, Smoke and Fly vielleicht doch nochmal für die Hanflobby kleines Ding draus machen in Bologna. Ja. Oh ja.
Ja, für die auf jeden Fall ein großer Schritt Richtung mögliche nächste Champions League Qualifikation. Das hat, also Juve hat das Nachholspiel am, kommen wir später noch zu, am Mittwoch noch. Kann da wieder vorbeiziehen, aber mit dem Sieg hat ja wahrscheinlich, haben wir wahrscheinlich die wenigsten gerechnet.
Ja, safe. Also wahrscheinlich auch in Napoli niemand. Für die bedeutet es nämlich, dass man jetzt punktgleich ist mit Inter, dank eines Arbeitsauswärtssieges, würde ich das Ganze mal nennen, beim Tabellenletzten in Monza. Und da habe ich mir auf jeden Fall erstmal aufgeschrieben, es ist Scott McTominay bewirbt sich für mich für den Season MVP. Also wenn wenn Napoli Meister wird, führt an mich, für mich eigentlich kein Weg an ihm vorbei.
Also wie viele, sehr nachvollziehbar, ja.
Also erstens, was der für eine Stabilität in die Truppe, wir haben zu Saisonbeginn darüber gesprochen, gebracht hat und was er jetzt auch an, ich weiß gar nicht, wie viele 1-0 Dinger er eingetütet hat oder wie oft er auch das Führungstor gemacht hat in der Partie von Napoli.
Das kann ich auch, da gibt es bei meinem Arbeitgeber eine Statistik zu.
Oh ja, mach das doch mal.
Auf jeden Fall war es das 9. Saisontor auch schon. Das ist, glaube ich, also bestimmt persönlicher Rekord.
Ja, safe. In der Serie A in jedem Fall.
Ja.
Ach, ja. Versuch du das doch mal rauszufinden. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Unterdessen, muss man, glaube ich, auch Raspadori mal nochmal hervorheben, was dann auch die italienischen Gazetten getan haben, die so, nicht genau im Wortlaut, aber ich habe ein, zweimal gelesen, dass es darum ging, dass sie finden, dass er der beste Beweis dafür ist, dass die Auswechselspieler wohl dann doch nicht so schlecht sind, wie Conte oft behauptet hatte. Ja, ihr erinnert euch vielleicht, gerade im Wintertransferfenster war das Geheule da doch ein wenig sehr groß vom Cheftrainer der SSC. Und jetzt habe ich gerade vorhin auch noch ganz frisch gelesen, eine Titelseite vom Sportteil ist der lange Waffenstillstand zwischen ihm und Präsident Aurelio De Laurentiis. Da geht es natürlich auch darum, um mögliche Vertragsverlängerungen oder wie auch immer, was dann im Sommer passiert. Da hat man dann wohl erstmal sich so konsolidiert, dass jetzt der volle Fokus auf die Meisterschaft gerichtet wird. Das kann natürlich aus sportlicher Hinsicht allen nur recht sein. Antonio Conte hatte ansonsten auch noch ein kleines Intermezzo mit den Tifosi hinter ihm auf der Haupttribüne. War fast an mir vorbeigegangen, ehe dann ein Mitglied der Familie, das ab und zu gerne auch versucht, die italienischen Presse sozusagen noch im Originaltext zu entziffern und gerne Überschriften liest, zum Beispiel von La Repubblica. Und da kam er dann irgendwann nach Übersetzen drauf, dass es die La Repubblica, glaube ich, so übersetzt hat, dass Conte zu den Fans gesagt hat, sie sollen da hingehen, wo der Pfeffer wächst. Wir haben noch mal ein bisschen reingelesen und sie haben es ganz nett gemeint, ich würde es prinzipiell dann doch mit einem vierfachen Fuck off übersetzen, was er gesagt hat.
Okay.
Und zwar ist die Geschichte dazu, dass wohl einige und dann vor allem ein Herr ganz im Speziellen über mehrere Minuten lang konnte, immer dazu aufgefordert hat, nicht zu vergessen, zu spät zu wechseln. Und immer wieder und immer wieder. Und was Ähnliches muss es schon gegeben haben, als Napoli in Venedig gespielt hat, als das Spiel ja dann nur 0-0 endete. Und nachdem Scott McTominay dann das Siegtor erzielt hat, konnte zu den Fans umgedreht haben und ja in seiner tatsächlich typischen Konterart dann auch mit fliegendem Haaren und nicht gerade diplomatischen Worten den Fan durchbeleidigt haben.
Stabil.
Ja.
Ich habe die Antwort gefunden.
Oh, sag mal, ja.
Ja, und es gibt bei Transfermarkt die Statistik in jeder Liga, die heißt Game Winner.
Mhm.
Und da geht es dann eben genau um dieses eine entscheidende Tor, das die 3 Punkte bringt. Und das hat McTominay 3-mal erzielt bei seinen 9 Saisontoren. Spannenderweise war direkt neben ihm, taucht in der Statistik, sein Teamkollege Giovanni Di Lorenzo auf. Der hat von seinen 3 Saisontoren 3-mal das entscheidende Tor erzielt.
Krass.
Und Führende in dieser Statistik sind Retegi und Lukaku mit jeweils 6.
Ja. Oh, okay. Na. Gut, dann sind es vielleicht auch die letzten Wochen, die Scott McTominay in meiner Erinnerung noch mal ein bisschen weiter hochgeholt haben.
Gut möglich, aber nichtsdestotrotz ändert das ja nichts daran, dass er was für einen krassen Impact einfach auf das Spiel von Napoli hat.
Ja, safe, in jedem Fall. Dann hat HP noch zu dieser Partie geschrieben, also nachdem ich die inferiore Leistung von Monza gegen Venedig live mitverfolgen konnte, frage ich mich schon, wie es zu so einem Spiel kommen kann. 3 Punkte, ja, also für Napoli, aber man bettelt ja förmlich darum, Zähler herzugeben. Ja, also wie gesagt, ich sehe auch noch nicht, dass Napoli hier jedes Spiel bis das Saisonende souverän gewinnt, wenn sie es jetzt auch schon nicht tun.
Tun sie ja auch seit Wochen nicht.
Ja, also tun sie seit Wochen nicht, absolut. Dann schreibt noch Marc, heute Abstecher nach Monza zum Spiel Monza-Napoli. Monza ein richtiges Serie-B-Team auf allen Ebenen. Napoli relativ einfallslos, aber am Ende mal wieder gnadenlos effektiv. Stadion nur halb gefüllt, Stimmung war okay. Ich glaube, damit machen wir dann den Part zu dieser Partie zu. Um aber noch tatsächlich alle nochmal auf den neuesten Stand zu bekommen. Stand jetzt, da beide Teams vorne punktgleich sind, würde es ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft geben. Heimrecht hätte das Team mit dem besseren direkten Vergleich. Aber den gibt's ja nicht. So, da habe ich mich auch nochmal reingelesen.
Stark.
Das heißt, aktuell wäre das Olympico in Rom wohl der favorisierte Austragungsort, was ja auch so insofern ganz cool wäre, weil ungefähr auf halber Strecke. Jetzt kommt aber der Kalenderirrsinn. Die Serie A spielt ja bis zum 24. Mai. Am 31. Mai ist das Champions League-Finale, wo ja möglicherweise Inter auch noch beteiligt ist. Dann gibt es eine Länderspielabstellungsphase, die beginnt ab dem 2. Juni. Die Spieler hierfür müssten theoretisch am 1. Juni abreisen. So, dann kannst du jetzt mal do your
math. Und dann fängt die Club-WM am 10. an oder so?
Ja, am 13., ja.
Ja. Ja, cool. Kann Inter schön Serie A-Finale und Champions League-Finale am 28. und 31. Mai spielen. Das ist doch toll.
Und Henrich Mkhitaryan läuft dann in New York noch einen Halbmarathon, oder? Das hat er dann noch in den Beinen.
Auf jeden Fall.
Kommen wir zum Rest des 33. Spieltages und das ist gar nicht mal so viel. Warum, erklären wir gleich. Gar nicht mal so viel. Bringt mich zu Milan. Die verlieren zu Hause 0-1 gegen Atalanta. Marc schreibt dazu: Erstens, letzte Woche hatte ich leise Hoffnungen, dass Trainer und Team sich gefunden haben. Daumen runter. Zweitens, schlechtes Spiel insgesamt, aber natürlich müssen wir als Verlierer vom Platz. Mhm. Ja, also was ich so mitbekommen habe, war das wirklich nichts, was einem Topspiel gerecht wurde. Drittens, ich erwarte diese Saison nichts mehr, außer vielleicht noch 2 gute Spiele.
Ich glaube, eins davon sollte jetzt unter der Woche kommen und dann eben im Pokalfinale, ne?
Ja. Kollege Conse Sauer hat sich übrigens auch zu der Aussage hinreißen lassen, naja, wenn er zwei Pokale holen würde, wann gab es denn das zuletzt bei Milan?
Ja, gute Frage.
Ja, gut, aber also angesichts dessen, was die da auf dem Platz zaubern, naja.
Ist natürlich so, wenn du Coppa Italia gewinnst, spielst du auch wieder international, dann ist egal, ob du Neunter oder Siebter wirst, ne?
Ja, safe, aber Milan, italienische Stuttgart oder was?
Was Bielefeld.
Ja. Milans Bilanz gegen Top 8 Clubs habe ich mal noch mal kurz rausgesucht. 42 mögliche Punkte, 8 davon geholt. Ein Sieg, 5 Unentschieden, 8 Niederlagen.
Ja, das ist Roma-like. Schon. Von vor 2 Jahren so.
Roma von vor 2 Jahren, aber nicht Roma von jetzt aktuell. Die gewinnen nämlich 1-0 gegen Hellas und damit hat auch Ranieri den Rekord von Spalletti eingestellt.
Echt? Krass. Ja. Welchen Rekord?
Ungeschlagene Ligaspiele in Folge.
Aha, ja. Mhm. Das sind nämlich jetzt...
Zählst du nochmal durch, oder was? 17
müssen
es sein, oder?
Wie viel?
17? 16? 17? 18 sogar schon?
17, ja.
17, ja.
Und jetzt geht's zu Inter.
Bitte?
Jetzt geht's als nächstes zu Inter.
Ja. Lecce heute auch schon mal gefallen in der Besprechung und die gehen zu Hause 0-3 gegen Como unter. Bei Como haben wir es ja schon länger gesagt, dass die dann wohl wahrscheinlich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben werden. Das ist jetzt auch rechnerisch, ja, durch.
Ich glaube noch nicht hundertprozentig, oder? Bei 5 Spielen, die noch, oder
4. Ja, okay, 14 Punkte auf den ersten Abstiegsplatz.
Ja, genau.
Ja, gut. Lecce noch ein Zähler über dem Strich vor Venedig, die ein wildes Spiel gegen Empoli abgeliefert haben, in Empoli, 2-2. Gut, das hilft beiden nicht so richtig weiter, ne?
Also, Das hilft Parma weiter. Da,
so.
da bin ich in Ordnung mit.
Okay, dann ist das schön. Apropos aber Parma.
Tatsächlich würde bei Venezia, sorry, wenn wir, bevor wir da weitergehen, ich bei Venezia irgendwie zumindest so leicht eher Oberwasser als Empoli und Lecce aktuell.
Ja, total.
Nur ein Spiel aus den letzten 8 verloren.
Mhm.
Gegen Bologna.
Ja.
Und sonst halt, also eine Menge Unentschieden geholt und der Sieg gegen Monza. Also das für mich spricht, wie gesagt, also für mich spricht aktuell mehr für Venezia als für Lecce und Empoli. Aber schauen wir mal.
Ja, safe. Kann man so unterschreiben. So, jetzt kommen wir zu den restlichen Spielen, die noch nicht ausgetragen wurden, weil, das habt ihr vielleicht mitbekommen, der Papst von uns gegangen ist. Es hätten am Ostermontag Cagliari gegen die Fiorentina, Genoa gegen Lazio, Parma Juve und Torino Udinese gespielt werden sollen. Jetzt werden diese Partien alle am Mittwoch um 18.30 Uhr nachgeholt. Aber wirklich? Fragezeichen. Also wahrscheinlich müssen sie spielen. Ich habe aber gestern Abend noch eine Meldung gelesen, dass Claudio Lotito sich weigern wollen würde, seine Mannschaft antreten zu lassen. Also wahrscheinlich kann er sich der Liga eh nicht beugen, aber er hatte ein spontanes oder urgent, wie man so schön sagt, Meeting einberufen lassen mit dem Ligaverband, weil er doch höchst erzürnt darüber war, wie vor allem da auch die Kommunikation zustande kam. Denn es hieß erstmal, die Spiele werden in dieser Woche nicht mehr nachgeholt. Dann hat sich die Liga aber spontan umentschieden und eben diesen Termin für Mittwoch 18:30 alle 4 Partien angesetzt. Jetzt kommt das Problem. Zu dem Zeitpunkt, als das entschieden wurde, haben sich die Lazio-Spieler schon im Flieger auf der Rückreise von Genua befunden. Also die sind jetzt da einmal hin, einmal wieder zurück und müssen einmal wieder hin.
Aber das ist blöd.
Ähnlich genervt war die Fiorentina, die war aber zumindest so smart oder zumindest schnell noch im Handeln. Die konnten den Rückflug stornieren, sind in Cagliari geblieben, spontan nochmal in ein Hotel eingecheckt und Cagliari hat dann der Mannschaft von Palladino auch auf dem Trainingsgelände Raum gegeben, um dort Übungseinheiten vollziehen zu können.
Sehr schön. Ja.
Ein Blick in die unteren Ligen, weil es tatsächlich doch ein wenig kurios ist, ohne dass ich jetzt hier irgendwas ins Lächerliche ziehen wollen würde. Aber das wurde mir als erstes zugetragen von Mauri. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. In der Serie B ist durch den Tod des Papstes ein kompletter Spieltag im Übrigen ins Wasser gefallen. Und das, was mir Mauri geschickt hat, bezieht sich auf Avellino, unsere lieben grün-weißen Wölfe. Die sind nämlich aufgestiegen aus der Serie C. Das steht fest seit diesem Wochenende. Und die spielen nächste Saison in der Serie B. Und folgendes. 1958. Beim Tode von Pius dem Achten war das wahrscheinlich. Ich bin echt in Kirchensachen nicht so bewandert, ne? Avellino in die Serie C aufgestiegen. 63, Giovanni, der, ach, verdammt römische Zahlen, was auch immer der wievielte, Avellino wieder in die Serie C aufgestiegen. Zwischendurch waren sie wahrscheinlich abgestiegen. 78 ist irgendwas mit Paolo dem Sechsten und Paolo dem Ersten passiert. Anno in cui scompaiono.
Das ist also der Vorgänger von Johannes Paul dem Zweiten, ist ja, glaube ich, nach 30 Tagen schon gestorben oder so.
So, ah. Da ist Avellino an dem Tag oder an dem Wochenende in die Serie A aufgestiegen. 2005 Giovanni Paolo der Zweite, Avellino in die Serie B aufgestiegen. 2013 Dimissioni Ratzinger. Dimissioni wahrscheinlich, was ist da? 2013 ist er gestorben oder abgetreten?
Nee, abgetreten.
Abgetreten, ne? So. Ja. Avellino in die Serie B aufgestiegen. 2025 Papa Francesco Adio und Avellino promosso in B. So. Wisst ihr Bescheid?
Das ist schon wild auf jeden Fall.
Ist höchst kurios, oder? Naja. Also und deswegen werden auch die nächsten Tage höchst kurios. Wie gesagt, die Nachspielspiele am Mittwoch. Coppa ist am Mittwoch das Derby. Donnerstag das Spiel, was wahrscheinlich eh schon entschieden ist. Zwischen.
Viel Spaß trotzdem, Vito.
Ah ja. Bologna-Empoli. Also es ist eine extrem volle Woche für Inter. Die spielen nämlich dann am Samstag um 18 Uhr gegen die Roma wieder. Ja, und müssen dann vorlegen. Und Napoli am Sonntagabend mit einem ähnlich unangenehmen Spiel zu Hause gegen Torino. Wenn ihr denn mögt, könnt ihr das auf Italienisch bei meinem Arbeitgeber euch reinziehen oder mit meinem Kommentar. Mhm. Dann gucke ich mir Scott McTominay nochmal an. So, mein lieber Marius, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich habe das, glaube ich, ich hätte das schon in der letzten Folge machen können, es ist mir nochmal zum Glück wieder eingefallen. Wir haben etwas Wunderbares aus der Community geschickt bekommen. Und da musst du jetzt auch ran, denn ich mache aus dieser Prosa, die Timon eingeschickt hat. Timon auf X-Check Krillage. Und das, hast du einen Stift vielleicht und einen Zettel?
Oh.
Pass auf, ich erkläre es dir. Und euch auch, ihr könnt es ja zu Hause auch probieren. Es ist ein schöner Reisebericht, in dem verschiedenste Spielernamen der Serie A auftauchen. Und ich werde das jetzt einmal vorlesen, auch nicht allzu schnell. Und mal gucken, ob du... wie viele du erkennst, die drin sind. Ich okay. meine, es sind 19 oder 20.
Alles klar.
Also. Buongiorno Mario. Ich konnte nicht darüber hinwegsehen, dass des Öfteren Worte verwendet werden und ich direkt an einen Spieler mit ähnlichem Namen denken musste. Deswegen war ich so frei und habe mir ein paar Punts überlegt, um die Marcos aus der Community zum Schmunzeln zu bekommen. Nachdem euer Mount Rushmore so gut angekommen ist, habe ich mir gedacht, vielleicht ist das eine Idee für die Fanbase und den Sommer. Eigentlich bin ich nicht so der Zampano mit Ideen, hoffe, das kommt gut an. Zum Einstieg eine kleine Geschichte. Wenn man mit seinem Suzuki über die ein oder andere Straße holpert, kommt man mit Luigis Ferrari zwar nicht mit, aber für einen Verbrenner ist man schon schnell und immer schneller als so mancher Walker. Ich bin zu meinem Weingarten gefahren, um die Früchte von meiner Rebic zu ernten. Leider ist es aktuell sehr niederschlagstark und von Fernem hörte ich bereits den Donnerrummern. Also bin ich rein ins Auto, bevor der Regen meine Fräse berührt. Daheim habe ich geparkt auf meinem Parkplatz, der ist nicht rechteckig, sondern ein Quadrado, und schnell über die Tavares ins Haus. Dort angekommen kam es noch ein Dicker und mein Salamakers hat mich Ferrati und es einfach verkauft. Also zurück zu meinem Nebenwohnsitz nach Kalabria, ist zwar nicht Florenzi oder Roma, aber übergangsweise reicht es. Ciao, Timon. Na, wie viele hast du?
Also, sollen es nur aktuelle sein?
Nee, es sind nicht nur aktuelle.
Ja, dann bin ich, also, bei 20 oder 21.
Oh, stark. Also, soll ich mal vortragen?
Ja.
Das ist gut. Also, wir haben Zampano von Venezia. Ach so, das, was er gar nicht mit reinberechnet hat. Ach, in seinem ersten Part, in seiner Begrüßung, die hat er gar nicht mit reingelassen. Also
oh, haben noch, okay.
Ja, ja. Ah, pass auf, wir gehen mal los.
Da kommen ja auch Buongiorno, Conte, Frei,
richtig,
Di Marco,
Buongiorno ist ja auch
Rush,
drin, Conte,
Sommer.
Sommer, Zampano von Venezia, Luigi Ferrari, das Genua-Stadion, Sommer, De Frey, Conte, genau, Dennis Mann, hast du Mann auch?
Ja, klar.
Sion Suzuki, klar, den Kollegen Brenner, Früchtel, Rebic.
Ah, Früchtel, klar.
Ja.
Rebic, ja.
Martin Frese, Hellas.
Den kannte ich nicht, ich habe es aber aufgeschrieben, weil das so ein Wort war, was das nicht in einem anderen Kontext Sinn ergeben hat.
Donnarumma,
Quadrado,
Ndika,
Salamakers,
Ferrati,
ja.
Calabria,
ja.
Florenzi,
ja.
Flavio Roma, Ex-Torwart, hat er geschrieben.
Ja, okay, war ich mir dann unsicher, ob es aktuell oder nicht sein soll.
Und was er jetzt gar nicht gemacht hat, wobei
Tavares
der
kann man noch vor,
stimmt, Tavares ist noch mit dabei. Buongiorno hast du gesagt, das hat er gar nicht unten nochmal in seiner Erklärung aufgeführt, die hast du ja sozusagen selber oben drauf gemacht. Und hat er natürlich auch nicht aufgeführt, aber was ist der letzte Spieler, der drin vorkommt?
Ja, da hätte ich ja Roma oder Florenzi.
Ja. Oder Malik Ciao.
Ja, stark.
In diesem Sinne, herzlichen Dank, lieber Timon. Euch wünsche ich eine schöne Woche. Vielleicht habt ihr auch irgendwie sowas wie Osterferien bei euch noch oder ein paar freie Tage. Genießt sie, bleibt gesund und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Macht es gut, viel Spaß bei den vielen Spielen, die es zu gucken gibt. Ciao, ciao.
Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tacco.